Der Radio WMW Director's Cut. Das ungefilterte Interview.
Hermann Josef Schäfer ist zu Gast. Er ist Architekt, Dozent und Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW. Mit ihm wollen wir klären, wie wir effektiv Energie sparen können, damit wir uns trotz der hohen Energiepreise noch das ein oder andere leisten können. Er gibt viele Tipps, beispielsweise zur Dämmung, zum richtigen Heizen oder auch zum Stromsparen, beispielsweise mit sogenannten Master-Slave-Steckdosen. Kannte ich bis jetzt noch nicht. Da ist ein Stecker eben der Master, zum Beispiel der Fernseher, und die restlichen Geräte in der Leiste, Receiver, DVD-Player oder Streaming-Stick und so weiter, werden direkt mit abgeschaltet, wenn wir den Fernseher ausmachen. Da gibt es dann keinen Standby-Stromverbrauch mehr. Angeht alles wieder, wenn wir den Fernseher wieder einschalten. Ist schon ein guter Tipp, wie ich finde. Aber fangen wir ganz vorne an. Wenn ich denke, eine Energieberatung für mich persönlich, das wäre doch was. Wie komme ich dran?
Also grundsätzlich gibt es schrecklich viele Energieberater auf dem Markt. Man kann die im Internet finden, indem man die über Google sucht. Es gibt aber auch speziell qualifizierte Energieberater, die in der Energieeffizienzexpertenliste des Bundes gelistet sind. Die haben eine besondere Qualifikation. Die werden dann auch für ihre Energieberatung vom Bund gefördert. Die dürfen dann auch die Fördermittel beantragen bei Land, Bund und KfW. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, an der Energieberatung zu kommen, zum Beispiel über die Verbraucherzentrale des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir haben einige hundert Energieberater im Land rumflitzen, die man über unsere zentrale Hotline-Nummer oder übers Internet zu sich nach Hause einladen kann. Im Moment haben wir das Problem, dass die Wartezeiten relativ groß sind, weil wir so einen großen Andrang haben. Aus dem Grunde bieten wir relativ viele Online-Video-Chat-Telefonberatungen an. Man kann auch in alle unsere 60 Beratungsstellen gehen, sich dort beraten lassen. Dort muss man aber Termine vereinbaren. Grundsätzlich sind diese Beratungen zunächst kostenlos. Nur die Beratungen zu Hause, die das Gebäude oder die Heizungstechnik betreffen, kosten 30 Euro Eigenanteil.
Lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Also was kommt da so bei raus, kann man das sagen, was im Schnitt dann an Ersparnis da ist, wenn der Energieberater wieder weg ist? Kann man das festmachen?
Ja, das kann man nicht genau beziffern, weil wir ja nicht genau wissen, wie groß der Verbrauch nach der Beratung aussieht. Grundsätzlich kann man das natürlich schon grob einschätzen. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil eine Energieberatung nicht viel Geld kostet und auf jeden Fall Geld eingespart wird über die Maßnahmen. Man glaubt gar nicht, dass die Menschen, die in ihren Häusern seit vielen, vielen Jahren wohnen, immer vergessen, wie lange das schon bewohnt wird und sagen, die Menschen haben wir doch letztes Jahr erst eingebaut, dabei sind die Dinger 30, 40 Jahre alt. Die Zeit vergeht da sehr, sehr schnell und oftmals weiß man auch gar nicht, dass zum Beispiel eine dicke Wand, die gar keine Wärmedämmung beinhaltet, gar nicht wärmedämmt, sondern dass die Steine einen relativ großen Energieverlust haben oder wenn man dann in den Keller runtergeht, dann höre ich also grundsätzlich bei jeder Beratung, dass der Schornsteinfeger gesagt hat, die Beheizung hat Bombenwerte, die ist noch richtig gut, lass die mal fein drin und das stimmt in vielen Fällen halt einfach nicht und darauf weisen wir die Kunden dann hin und versuchen dann, die zu sensibilisieren dafür, was man alles im Gebäude und an der Haustechnik machen kann.
Wenn wir bei der Heizung mal direkt bleiben, was heißt das, wenn der also es ist ja nicht so, dass der Schornsteinfeger lügt, wenn er sagt, die Werte sind schlecht.
Ja, es gibt gewisse Grenzwerte nach Bundesemissionsschutzgesetz, die nicht überschritten werden dürfen. Die sind aber relativ hoch, sodass fast alle Heizungen, die man sieht, diese Grenzwerte auch noch einhalten. Das heißt aber nicht, dass die Heizung effizient arbeitet oder sparsam arbeitet. Und man muss feststellen, dass beim Austausch allein des Wärmeerzeugers gegen einen neuen schon deutlich Energie gespart werden kann. Das heißt ja noch gar nicht, dass wir einen anderen Energieträger nehmen oder irgendwas Ökologisches oder Regeneratives verwenden. Einfach nur, wenn man jetzt eine alte Ölheizung rausschmeißt gegen eine neue, könnte man schon 15, 20, 25 Prozent sparen, obwohl jetzt in der aktuellen Situation sich das wahrscheinlich eher nicht anbietet, eine neue Öl- oder Gasheizung zu installieren. Aber deswegen sind wir ja da und weisen die Menschen darauf hin, dass es auch andere Möglichkeiten gibt wie Öl und Gas.
Wie läuft so eine Energieberatung ab? Also wenn ich jetzt sage, ja okay, klingt gar nicht schlecht, womöglich kostenlose Beratung oder ich zahle 30, 50 Euro selber, das lohnt sich ja womöglich. Was passiert dann?
Ja, bei der kostenlosen Energieberatung, die findet ja immer in den Beratungsstellen telefonisch oder per Videochat statt. Da ist natürlich relativ schwierig, wenn man das Gebäude nicht sieht. Ich darf behaupten, wenn man das viele Jahre macht, dann hat man natürlich eben schon so ein Bild von einem Gebäude. Es gibt bestimmte Kategorien von Gebäuden, die einen bestimmten Energieverbrauch mitbringen. Wenn die Menschen einem dann das Baujahr erzählen oder wie viele Personen in dem Gebäude leben, dann kann man ungefähr schon einschätzen, wie hoch der Energieverbrauch ist. Viele Leute wundern sich dann, dass man vielleicht auf 3.000, 4.000 Kilowattstunden genau den Verbrauch, den schon sagen kann, den die erstmal nachsehen müssen. Und das bringt natürlich dann so eine gewisse Qualifikation mit, dass sie sagen, Mensch, wenn der das weiß, dann weiß der auch, was mein Haus hat, obwohl der gar nicht da gewesen ist. Viel besser ist natürlich, wenn der Energieberater vor Ort ist, sich das Gebäude anguckt, dann schauen wir uns das Gebäude von außen, von innen an, wir klettern auf den Dachboden hoch, gehen in den Keller runter, schauen uns die Heizung an, die einzelnen Heizkörper und die Leitungen, die Pumpen, alles, was es da so gibt. Und dann kann man dem Kunden sehr genau sagen, was da zu tun ist.
Was sind die Schwerpunkte bei so einer Beratung oder auch die häufigsten Fragen vielleicht, die dann da kommen?
Es gibt im Bereich der Verbraucherzentrale zwei Schwerpunkte. Die eine liegt im Gebäude, sodass man dort also zunächst die Gebäudehülle sich ansieht. Das sind die Außenwände, Rollladenkästen, Heizkörpernischen, die Fenster, die oberste Geschossdecke, die Kellerdecke, also alle Flächen, die quasi Energie gegen unbeheizte Räume oder gegen draußen verlieren. Und da gibt es ein anderes Produkt, das nennt sich Eignungscheck Heizung. Da schauen wir uns die Heizung an. Da geht es also eigentlich um die Haustechnik, also um die Heizung und Brauchwassererwärmung. Das findet ja meistens irgendwo im Keller statt. Dann schaut man sich den Energieträger an, die Wärmeverteilung, also ob die Rohre gedämmt sind, ob es da Pumpen gibt, gleich welche Art, wie der Speicher gedämmt ist, ob das ganze System überhaupt fürs Gebäude geeignet ist, und beraten dann dazu, wie man das optimieren kann. Im Kleinen, also durch Dämmung von Leitungen, vom Austausch von Pumpen, aber auch im Größeren, dass man sagt, nee, komm, die Heizung fliegt ganz raus. Und wenn man bislang zum Beispiel eine Ölheizung drin hatte, kann man ganz prima da in einem Öllagerraum ein Pelletlager installieren und den Ölkessel gegen einen Pelletkessel austauschen. Oder aber, dass man sagt, Mensch, wir gucken mal, ob das Gebäude nicht zum Beispiel für eine Wärmepumpe geeignet ist.
Was kostet das Ganze letztendlich?
Ja, der Austausch der Haustechnik ist schon relativ teuer. Also da ist man sicherlich sehr, sehr schnell im mehreren 10.000 Euro Bereich. Da muss man dann sehen, dass es da aber Fördermittel von Land und Bund gibt, insbesondere beim Einbau von Wärmepumpen, insbesondere wenn vorher eine Ölheizung installiert war oder jetzt aktuell eine mehr als 20 Jahre alte Gasheizung. Dann gibt es nochmal einen Bonus. Es gibt auch einen Zuschuss, einen besonderen Zuschuss, wenn statt der Luftwasserwärmepumpe eine Erdwärmepumpe verwendet wird, weil die ja nicht nur in der Investition teurer, sondern auch im Umgang mit der Energie effizienter ist. Und da gibt es dann nochmal eine extra Förderung von Land und von Bund.
Und würden Sie sagen, wenn man jetzt gerade bei dieser Wärmepumpengeschichte ist, das lohnt sich dann auch mehr? Also die mit der Bohrung als eine Luftwärmepumpe, oder liegt das ganz am Gebäude?
Ja, das hat schon mit dem Gebäude zu tun. Also es ist so, dass Wärmepumpen grundsätzlich eine niedrige Vorlauftemperatur als die bisherigen Heizungen haben. Wenn jetzt da zum Beispiel ein Niedertemperaturkessel installiert war, der wird sicherlich mit 55, 60 Grad in das Heizsystem reingehen. Und wenn man sich dann die Heizkörper in dem Gebäude anschaut und zum Beispiel keine Fußbodenheizung vorhanden ist, ist das für eine Wärmepumpe schon relativ schwierig, dort effizient zu arbeiten, weil die deutlich niedrigere Vorlauftemperaturen von etwa 35 Grad mögen, um effizient zu arbeiten. Und dann muss man erstmal in das Heizsystem gehen und gucken, ob man Heizkörper austauschen kann. Die können vergrößert werden. Man kann versuchen, Fußbodenheizungsflächen zu schaffen, was nicht immer so ganz einfach ist, weil die Böden ja raus müssen. Man kann aber auch an die Wände gehen, dass man Wandheizflächen oder partielle Wandheizflächen dort schafft. Und dann muss man mal gucken, dass man das der Wärmepumpe muckelig macht in dem Gebäude, dass die sich da wohlfühlt und effizient arbeiten kann. Und grundsätzlich ist ja so, kann man sich vorstellen, dass eine Wärmepumpe, die die Energie aus der Außenluft nimmt, nämlich eine Luftwasserwärmepumpe, nicht so ganz effizient ist wie jemand, der Wärme, also die Wärme aus dem Erdreich nimmt und ganzjährig halt ein ganz anderes Medium zur Verfügung hat, was eben auch eine deutlich höhere Temperatur als die Außenluft hat. Und dafür gibt es eben eine erhöhte Förderung, weil eben die Bohrungen deutlich teurer sind, als nur im Vorgarten ein Fundament zu machen und da so ein Außengerät draufzustellen. Manchmal ist es auch gar nicht möglich, wegen der Lärmemissionen, die man hier hat. Also wenn man mit dem Nachbarn immer schon Krieg hatte oder man hat ein sehr, sehr schmales Grundstück, in dem man möglicherweise wegen den Abständen der Wärmepumpe dort eine Luftwasserwärmepumpe gar nicht gut aufstellen kann, dann empfiehlt sich halt die Solewasserwärmepumpe, wenn man denn die Bohrung hat. Da spielt sich alles hier unterirdisch ab.
Sie haben eben von der Gebäudehülle auch gesprochen, gesagt, dass das oft ein Thema auch ist in Ihren Energieberatungen. Kommen dann auch so Rückfragen, weil Sie sagten, vielen ist es dann gar nicht bewusst, die Wand ist ja dick, dass da letztlich Wärme verloren geht. Was kommen dann für Reaktionen, wenn Sie dann sagen, naja, hier müsste man vielleicht mal was machen?
Also die Menschen glauben einem das schon. Weil man hat natürlich ordentlich Reputation, insbesondere wenn man von Verbraucherzentrale kommt. Das ist immer noch mal einen Tacken mehr, als wenn man jetzt Handwerker wäre, denn es könnte ja sein, dass der eine oder andere Handwerker ein wirtschaftliches Interesse daran hat, an dem, was er da erzählt. Und sicherlich würde ein Maler, den man fragt, Mensch, wie sieht denn das Haus aus, nicht in den Keller gehen und sagen, Mensch, das Haus ist eigentlich gar nicht so schlecht, sie kriegen eine neue Heizung, weil er vermutlich ganz gerne das Gebäude dämmen würde, was ja auch in den meisten Fällen zutreffend und in Ordnung ist. Aber wir gucken halt danach, dass wir nach dem Motto Worst First, also das Schlimmste zuerst, halt gucken, wo bei einem bestimmten Budget halt das meiste Potenzial ist, Energie zu sparen. Und das ist in vielen Bereichen ja zunächst, dass wir das Gebäude von außen dämmen, denn es nützt ja nichts, wenn wir statt Gas einfach einen anderen Energieträger nehmen, wie zum Beispiel Strom oder Pellet, sondern das Erste sollte sein, dass wir die Energiemenge reduzieren, die das Gebäude verbraucht, und das kann ja nur an der Gebäudehülle stattfinden.
Gehen wir mal auf die Nebenkosten. Wer seine neue Abschlagsrechnung bekommt, der fällt vermutlich hinten rüber. Also haben wir eben schon drüber gesprochen. Teilweise müssen wir das Dreifache für Gas zum Beispiel bezahlen. Was können wir tun?
Ja, man kann sich überlegen, wenn man keinen großen Einfluss auf die Gebäudehülle und die Haustechnik hat, wenn man zum Beispiel Mieter eines Gebäudes ist, dann kann man natürlich auch im Kleinen arbeiten, dass man durch seine Wohnung geht und schaut, was da im Argen ist. Also dass man hier zum Beispiel im Bereich der Duschen und der Warmwasserbereitung mal schaut oder an seinem Verhalten auch was ändert. Nicht so lange duscht, nicht so oft duscht, an den Raumtemperaturen arbeitet. All diese Dinge mögen Einfluss haben. Zum Beispiel die Reduktion um 1 Grad Raumtemperatur würde etwa 6% weniger Energieverbrauch bedeuten. Früher hat man, weil das Gas nie teuer war und nicht viel gekostet hat, sich da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Das war halt immer verfügbar und jetzt ist es aber knapp und teuer. Dann könnte man zum Beispiel, wenn man lüftet, das Fenster aufmacht, einfach mal den Heizkörper abdrehen. Und wenn man das Fenster dann wieder geschlossen hat, dann wieder öffnen. Oder das eben automatisieren über elektronische Heizkörperthermostate. Die machen das automatisch, wenn es kalt wird, drehen den Heizkörper ab und öffnen den dann wieder, wenn die Temperatur sich wieder stabilisiert hat. All diese Dinge waren früher nicht so spannend, weil 6% halt nicht viel waren. Aber durch den enormen Preisanstieg macht das heute schon Sinn, überall mal zu gucken, gerade auch im Bereich der Duschen, mit irgendwelchen Duschsparköpfen, Perlatoren für die Handwaschbecken, Durchflussmengenbegrenzer, dass wir einfach weniger brauchen und überall ein bisschen sparen, denn ich finde, jede Kilowattstunde zählt.
Wann rechnet sich sowas? Kann man das sagen? Also jetzt bei den aktuellen Preisen, ich sage jetzt mal beispielsweise so ein neues Heizkörperthermostat?
Ja, bei den Thermostaten ist das begrenzt, weil man könnte das, was der Thermostat kann, ja auch per Hand machen. Das ist ja nur, wenn man zu faul ist, sich immer zu bücken, den zu öffnen, zu schließen, wieder aufzumachen, in der Nacht die Temperatur abzusenken. Also da wird wahrscheinlich der Energiespareffekt, wenn man ansonsten das per Hand getan hätte, sich in Grenzen halten. Aber zum Beispiel bei diesen Duschsparköpfen ist es so, dass dort etwa 50% Luft zugemischt wird, sodass man tatsächlich 50% weniger Wasser verbraucht. Und das kriegt man sonst halt nicht hin. Also man kann ja höchstens da so ein kleines Plastikscheibchen einsetzen, das eben die Wassermenge reduziert, aber das wird einen wahrscheinlich nicht zufriedenstellen, weil man damit ja nicht ordentlich sauber wird, weil nicht genug Wasser fließt. Aber wenn da Luft eingesprudelt wird, dann ist das Erlebnis, also beziehungsweise das Empfinden, wie viel Wasser da kommt, eben das gleiche. Und 50% Wasser einzusparen ist ja auch schon mal was, ne?
Was ist Ihr Rat? Sonst hieß es ja immer, Strom- und Gasanbieter sollte man jährlich wechseln. Das gilt nicht mehr so ganz, ne?
Ja, im Moment macht es keinen Sinn, weil gerade in den neuen Verträgen die Preise deutlich höher sind als bei den alten. Die Verbraucherzentrale hat in mehreren Musterklagen gegen Energieversorger bereits gewonnen, dass die bei Festverträgen mit einer Preisgarantie einfach den Kunden gekündigt haben und die neuen Preise dann haben wollten. Es ist aber so, wenn man jetzt gerade mal über Vergleichsportale wie zum Beispiel Check24 oder Verivox geht, dazu eine Postleitzahl, seinen Verbrauch, seinen Familienstatus eingibt, dass man feststellt, dass man gut froh sein kann, wenn man in seinem alten Vertrag bleiben kann. Oder wenn einem dann ein Wechsel ansteht, weil zum Beispiel der Vertrag endet, dass man da einfach nochmal guckt, ob man einen günstigeren anderen Anbieter findet. Oder, und das kann derzeit auch sinnhaft sein, einfach in die Grundversorgung des Netzbetreibers geht. Das war früher immer die Höchststrafe, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt hat, irgendwo rausgeflogen ist, umgezogen ist, irgendwas verpasst hat. Dann kann man in diese Grundversorgung, weil die eben eine relativ kurze Vertragsbindung hat und demnach jederzeit auch gekündigt werden kann. Im Moment kann das aber Sinn machen, dass wenn große Preissprünge sind, dass man natürlich jetzt gerade nicht ganz schlau ist, mit dem Höchstpreis einen 24-Monats-Vertrag abzuschließen, sondern wenn man dann einen Vertrag hätte mit einer kürzeren Laufzeit, hat es ja auch den Vorteil, dass man den auch wirklich dann wieder in einen anderen Vertrag wechseln kann.
Wer sich bei Ihnen meldet und sagt, ich kann den neuen Abschlag nicht bezahlen, geht einfach nicht. Was sagen Sie denen?
Ja, das ist eher kein Fall für die Energieberatung. Die Verbraucherzentralen laut eine Energierechtsberatung und schlussendlich auch eine Schuldnerberatung, weil da kann das Ganze ja hinführen. Also wenn man nicht in der Lage ist, seine laufenden Kosten zu decken, kann man natürlich versuchen, mit dem Versorger zu telefonieren, mit dem Vermieter in Kontakt zu treten, um dort eine Lösung zu finden, dass man über Ratenzahlung oder irgendeine Stundung arbeitet. Letzten Endes muss es ja aber dann bezahlt werden. Und wenn man gar nicht mehr weiß, wie man das bewerkstelligen soll, dann würde ich mich auf jeden Fall an die Verbraucherzentrale wenden. Dort gibt es auch eine kostenlose Beratung, eine Schuldnerberatung. Und die können mit Ihnen dann gemeinsam ein Konzept ausarbeiten, wie man das Ganze vom Eis kriegt.
Wir spielen mal die erste Frage ein, die wir per WhatsApp bekommen haben, und zwar von Maike.
Hallo, ich habe eine Frage zu den Wärmepumpen. Und zwar ist es so, dass wir letztes Jahr eine ins Haus einbauen lassen. Wir hatten vorher Nachtspeicher. Natürlich, wir haben jetzt eine riesige Ersparnis. Aber wie kann es denn sein, dass man einfach keine Stromverträge kriegt? Wir sind in der Grundversorgung drin für die Wärmepumpe, was für uns heißt, die Stromerhöhung kam jetzt und wir zahlen dann 47 Cent die Kilowattstunde, was natürlich sehr teuer wird.
Ja, wie kann das sein? Also die Stromversorger haben natürlich gerade enorme Kosten beim Einkauf, weil die Preise ja auch auf dem Strommarkt gestiegen sind. Die müssen die leider weitergeben an ihre Kunden und insofern sie jetzt in der blöden Lage sind, einen neuen Vertrag abzuschließen, bleibt ihnen dann nicht ganz viel übrig, als sich den günstigsten Anbieter daraus zu suchen. Früher gab es für Nachtspeicheröfen und Wärmepumpen Niedertarife, das können sie auf der Rechnung mit dem NT erkennen, das machen die heute nicht mehr. Die sagen, wir haben hier nichts zu verschenken, es gibt nur noch einen Tarif und der Strom, über den das Bügeleisen läuft, hat den gleichen Tarif wie die Wärmepumpe. Sodass man möglicherweise, und da muss man auch mal ganz in Ruhe drüber nachdenken, gar nichts spart, wenn man bei einem gleichen Energieträger bleibt, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie die eine Stromheizung gegen eine andere auszutauschen. Möglicherweise muss man da mal nach einem anderen Konzept gucken, aber insofern Ihnen jetzt nur diese hohen Angebote präsentiert werden, werden Sie eins von denen nehmen müssen. Vielleicht da der Tipp, weil wir im Moment steigende Preise haben, nicht so eine ganz lange Vertragslaufzeit zu nehmen, denn es macht ja keinen Sinn, sich jetzt für 24 Monate zu binden, weil, und das hoffen wir alle, die Preise werden ja hoffentlich irgendwann wieder stagnieren oder zumindest dann auch wieder runtergehen.
Was meinen Sie mit einem oder an einen Energieträger zu binden?
Ja, es könnte ja durchaus sein, dass ein anderer Energieträger für so ein Gebäude besser geeignet wäre. Wenn die junge Dame jetzt gerade sagte, dass die also die Nachtspeicheröfen ausgebaut haben, dann scheint das ja ein Gebäude aus den 80ern oder 90er Jahren zu sein. Das ist ja durchaus ein bisschen älter, hat nicht so einen ganz großen energetischen Standard, sodass es ja sein könnte, dass die Wärmepumpe, die man jetzt da eingebaut hat, mit vermutlich neuen Heizkörpern gar nicht so sehr effizient arbeitet. Und das wäre natürlich zu vermeiden. Also wenn man da jetzt genau drauf geguckt hätte, hätte man möglicherweise irgendwie was anderes als Konzept gefunden. Es ist ja nicht immer sinnhaft, bei Strom zu bleiben. Oder es war ein Fall, dass dort kein Gas, kein Öl vorhanden ist, dass man, keine Ahnung, die einzige Möglichkeit dann genommen hat, diesen Stromanschluss zu benutzen, um weiter zu heizen und das Brauchwasser warm zu machen. Da würde sich zum Beispiel anbieten, dass man über eine Photovoltaikanlage nachdenkt, um zumindest einen Teil des Stroms selbst erzeugen zu können.
Um dann ein bisschen wegzukommen von diesen 47 Cent.
Ja, das geht ja gar nicht. Ja.
Nee. Sind wir bei dem Thema Stromverbrauch? Mein Stromverbrauch ist zu hoch. Was kann ich tun? Also wie kann man da, wir haben eben schon drüber gesprochen, wie kann ich Gas einsparen, wie kann ich Strom einsparen?
Ich würde mit den Leuten einmal durch die Wohnung gehen und überall mal hinschauen. Also grundsätzlich ist das so, dass ich in ganz viele Keller komme. Da gibt es immer noch Kühltruhen und irgendwelche Bierkühlschränke, die dauerhaft an sind. Das mag ganz schön sein, dass man immer ein kaltes Bier hat. Aber wenn wir Energie sparen wollen, machen wir den Kühlschrank natürlich aus, ziehen den vom Netz, überprüfen mal den Inhalt der Kühltruhen, das Alter der Kühltruhen. Da stehen auch wirklich 30, 40 Jahre alte Geräte, die unabsagbar viel Strom verbrauchen. Und wenn man sagt, machen Sie mal den Deckel auf, dann sind da irgendwie 500 Gramm Erdbeeren drin und ein halbes Schwein, was Opa mal totgefahren hat. Das muss da raus, also das braucht ja kein Mensch. Von daher müssen diese großen Dinger erstmal abgeschaltet werden, weil die sowieso nicht gebraucht werden. Dann geht man in die Wohnzimmer, schaut sich also die Standby-Geräte an, die Fernseher, Heimkino-Tonanlagen, irgendwelche Receiver, da ist halt die Frage, müssen die immer an sein oder kann man die an eine Steckerleiste machen und komplett ausschalten? Bei den Computern, Druckern, der Peripherie wie Lautsprechern, Modems ist es so, dass die möglicherweise auch nur wenige Stunden am Tag gebraucht werden und zum Beispiel am Wochenende, wenn man jetzt nicht im Homeoffice ist, dass die Geräte einfach ausgeschaltet werden. Dass man bei Monitoren den Bildschirm ausschaltet, wenn man in der Mittagspause ist. Das geht ja auch über die Energiesparfunktion des Computers. Dass man überlegt, ob man einen Drucker kauft, der zum Beispiel einen Netzausschalter hat. Der muss ja nicht 24/7 online sein und auf das eine Blatt warten, was man da hat, sondern den kann man auch einfach ausschalten, weil er im Standby-Betrieb halt Strom verbraucht. All diese Dinge überprüfen, einfach gucken und machen und tun. Was geht denn, wenn jede Kilowattstunde zählt, mögen ja wenige Kilowattstunden schon im Jahr eine deutliche Ersparnis bringen.
Wenn man jetzt sagt, ich brauche aber eine Kühltruhe für das totgefahrene Schwein und man die austauscht, kann man da sagen, was das ungefähr einspart an Stromkosten?
Es gibt ja seit vielen Jahren diese Energielabel, die auf der weißen Ware kleben. Wenn Sie also in den nächsten Markt laufen und dort schauen, gucken Sie sich diese Dinger mal an. Die werden alle normiert, getestet und sind miteinander vergleichbar. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, das ist uns selber letztens auch passiert, wir waren in so einem Laden drin, wollten einen neuen Kühlschrank kaufen, den wir allerdings auch in den Keller stellen wollten, also Asche über mein Haupt. Da standen wir also da und hatten so ein Ding aus dem Angebot im Blick und wir wollten eigentlich dem Mitarbeiter nur noch sagen, welchen wir gerne haben wollten. Und er sagte, nee, nehmen Sie den da hinten, der ist besser. Jo, solch, der kostet ja auch das Doppelte. Und sagte, ja, schauen Sie doch mal, der verbraucht aber 150 Kilowattstunden im Jahr weniger. Und wenn man das jetzt mal 45 Cent mal rechnet, sind das ja irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro im Jahr. Und wenn der jetzt 300 Euro mehr kostet, dann haben sie ihn in 6 Jahren wieder drin. Das heißt also spätestens im 7. Jahr verdienen sie Geld und sparen Geld und Energie. Und dann haben wir den teuren Kühlschrank genommen. Und wenn ich dem jetzt gesagt hätte, dass ich Energieberater bin und da gar nicht dran gedacht hatte beim Kauf, also der hätte sich wahrscheinlich gewundert. Aber man denkt da einfach nicht drüber nach, dass man auf den Stromverbrauch dieser Geräte guckt, sondern guckt immer in den Prospekten, was ist schön billig, das betrifft auch Waschmaschinen, das betrifft Trockner. Und auf diesen Geräten sind halt immer diese Energielabel drauf. Und bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, also auch Häufigkeit, wie oft man jetzt so eine Waschmaschine oder einen Trockner betreibt, ist es halt tatsächlich so, dass man da wirklich mehrere hundert Euro im Jahr sparen kann und dass das deutlich teurere Gerät sich seit wenigen Jahren amortisiert hat. Und darauf sollten wir verstärkt achten.
Wie ist das mit Steckerleisten? Haben Sie gerade schon angesprochen. Was kann man da ungefähr einsparen?
Ja, ist natürlich abhängig von dem Stromverbrauch der Geräte, die dranhängen. Meistens ist das nicht viel, aber die Steckerleisten kosten ja auch nicht viel. Und das Einzige, was man machen muss, ist sich bücken und das Ding ausschalten. Es gibt auch sogenannte Master-Slave-Leisten, die elektronisch funktionieren, dass es ein Hauptgerät gibt, zum Beispiel den Computer, den man in diese Hauptsteckdose steckt. Denn die Leiste weiß dann, dass alle Peripherie, wie die Bildschirme, wie der Drucker, wie die PC-Lautsprecher, nur dann gebraucht werden, wenn der Computer ja auch an ist, sodass die dann nur dann zugeschaltet werden, wenn das Hauptgerät eingeschaltet wird. Da muss man noch gar nichts dran machen. Die sind ein bisschen teurer. Vielleicht ist da noch gleich schon irgendwie so ein Überspannungsschutz integriert. Und da kann man sicherlich, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Euro im Jahr sparen, je nachdem, wie viele Geräte, welcher Leistung dran angeschlossen sind. Aber es kann sein, dass diese Steckerleisten sich nach ein, zwei Jahren bereits amortisiert haben.
Das heißt, ich muss da gar nichts drücken und kann den aber dann, also ich mache einfach den PC an und der geht dann auch an.
Genauso sieht's aus, ja.
Kannte ich auch noch nicht. Ich spiele mal die zweite Frage ein. Das heißt, Sie müssten den Kopfhörer wieder aufsetzen.
Was ist denn günstiger, wenn ich jetzt bei mir Spülwasser einlaufen lassen möchte oder die Küche sauber machen möchte, wenn nach dem Kochen, muss ich das Wasser doch etwas länger laufen lassen, damit es richtig heiß wird. Was ist da günstiger, laufen lassen oder das Wasser mit dem Wasserkocher schnell erhitzen? Ein Wasserkocher hat wahrscheinlich jede Familie zu Hause. Man muss nicht investieren, um da eine Antwort zu bekommen und das Richtige zu machen.
Das war Nicole aus Weseke, habe ich vorher noch vergessen.
Grundsätzlich ist es so, dass der Wasserkocher die effektivste Art ist, Wasser zu erwärmen. An Platz 2 würde das Induktionskochfeld kommen. Das schafft das fast in der ähnlichen Zeit. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt einen Topf und will damit Nudeln kochen, das Beispiel mit dem Kücheputzen oder Spülen würde ich jetzt natürlich nicht im Topf das Wasser warm machen, aber wenn jetzt man warmes Wasser zum Kochen braucht, würde ich das auf jeden Fall vorzugsweise im Wasserkocher machen. Man kann das kochende Wasser dann in den Topf schütten und dann seine Nudeln kochen. Beim Kochen dann ganz wichtig, Topf mit Deckel. Und zwar den Deckel, der da drauf passt, nicht irgendeinen, sondern den dazu passenden Deckel verwenden und dann ist es gut. Ja, mit dem Laufenlassen des Wassers ist es halt so, dass die erste Zeit zunächst kaltes Wasser kommt. Das deutet ja darauf hin, dass in den Leitungen zwischen dem Wärmeerzeuger, also ob das jetzt irgendein Durchlauffenster oder ein Speicher im Keller war, unsagbar viel warmes Wasser ja gestanden hat, seitdem wir es das letzte Mal benutzt haben. Und dieses Wasser hat sich einfach nur abgekühlt, eben weil diese Leitungen schlecht gedämmt sind, weil die teilweise in Innen- oder Außenwänden ohne Dämmung verlegt worden sind. Und das deutet ja sehr darauf hin, dass man in dem Bereich natürlich ein bisschen Potenzial hat, dass man sich den Speicher mal anguckt und die Wärmedämmung zum Beispiel der Leitungen, die sichtbar sind, unter der Kellerdecke. Und wenn man die dann schon mal ordentlich einpackt, hat man schon mal 5-6 Meter gespart, wo das Wasser kalt wird. Denn anhand der Menge des Wassers und der Flusszeit, die man braucht, bis das warme Wasser kommt, kann man ja ungefähr erahnen, wie viel Energie daran verloren gegangen ist. Damit kann man nicht duschen, damit kann man nicht spülen. Das ist nur ehemals warmes Wasser, das kalt geworden ist. Besorgen Sie sich aus dem Baumarkt solche Dämmschläuche und packen die sichtbaren Leitungen unter der Kellerdecke ein. Das kostet nicht viel, das wirkt sofort. Und wenn das alles nicht geht, weil Sie da nicht drankommen, weil man keine Leitungen sieht und Sie die Möglichkeiten nicht haben, weil Sie zum Beispiel Mieter sind und die Leitungen durch alle möglichen Mieterkeller gehen, dann kann man die ja fragen, Mensch, darf ich mal bei euch, wir tun es mal zusammen und machen mal diese ganzen Dämmarbeiten in allen Kellern. Oder aber man soll wirklich das mit dem Wasserkocher machen, dass man das Wasser, was man dort benötigt, halt wirklich im Wasserkocher macht. Wobei man vermutlich nicht spülen und auch nicht seine Wohnung putzen wird mit Wasser aus dem Wasserkocher, weil das ja viel zu heiß ist. Aber man könnte es ja auch nach der halben Zeit abbrechen und das halbwarme Wasser dort verwenden.
Dann haben wir jetzt, glaube ich, schon eine ganze Menge an Spartipps zum Stromverbrauch. Wir gehen einfach mal direkt auf die nächste Frage. Das ist Nadine. Genau, das ist Nadine.
Wir haben schon ein paar WLAN-Steckdosen. Da ich im Homeoffice bin, machen sie für mich hier auf jeden Fall Sinn. Mit einer WLAN-Steckdose sind nicht mehr Drucker, PC und 2 Monitore auf Standby. Aber wie verhält es sich mit einzelnen Kombinationen, also eine WLAN-Steckdose und zum Beispiel Fernseher? Die Steckdose zieht doch durch ihre WLAN-Bereitschaft auch Strom, oder?
Also ich könnte mir vorstellen, dass WLAN-Steckdosen in vielen Fällen den Komfort erleichtern, weil man irgendwelche Geräte per Alexa-Ruf oder per Klatschen oder irgendwas oder vom Smartphone aus ein- und ausschalten kann. Ich finde sowas sehr schön. Ich habe sowas zu Hause auch. Allerdings habe ich noch nicht gehört, dass die zum Energiesparen dienen. Also ich glaube, dass man das auch genauso gut über einen Schalter machen könnte. Denn wie Sie richtigerweise gesagt haben, ist es so, dass diese WLAN-Steckdosen natürlich Strom verbrauchen. Es wird immer ein Funksignal gesendet, was auch im Hinblick auf, ich sag mal, Elektrosmog jetzt nicht ganz wünschenswert ist. Und ich glaube, die allermeisten Sachen, die an solchen WLAN-Steckdosen angeschlossen sind, kann man auch händisch über eine Steckerleiste oder über einen Lichtschalter bedienen. Ich würde meine Hütte nicht bis unter beide Arme elektrifizieren, obwohl das schön ist, wenn man sowas hat, aber ich habe noch nie gehört, dass man damit Energie sparen kann. Es gibt sogar Bestrebungen, den Router zeitweise auszuschalten, dass man sagt, okay, ich schalte den ganz ab oder ich würde das WLAN halt zu bestimmten Zeiten abschalten, weil man das in der Nacht vielleicht nicht braucht. Die Kinder werden ihre Koffer packen und wollen ins Heim, weil dort WLAN ist. Also sie müssen halt wissen, dass das alles ja immer Strom kostet und müssen aber beachten, dass möglicherweise ihre Telefonanlage und Funktelefone über diesen Router geschaltet sind, sodass man, wenn man den dann wirklich ausschalten würde, möglicherweise nicht mehr telefonieren kann. Und wenn dann ein Notfall wäre oder man erreichbar sein muss, dann hätte man plötzlich kein Telefon mehr. Da bin ich mir nicht sicher, ob das die Lösung ist, weil ein paar Geräte dürfen wir ja auch noch einschalten. Wir müssen ja nicht nur im Dunkeln und bei Kerze leben. Aber das mit den WLAN-Steckdosen, ich glaube, ich würde die gar nicht betreiben. Mehr Strom können sie gar nicht sparen.
Nächste Frage geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Wir gucken mal.
Wir haben Zeitschaltuhren an einigen Lampen angebracht. Ist die Zeitschaltuhr, wenn sie aus ist und trotzdem läuft, wie viel Strom verbraucht sie dann? Das wäre zum Beispiel auch für mich sehr interessant zu wissen. Wir haben im Haushalt 3 Zeitschaltuhren angebracht, wo das Licht dann abends automatisch halt angeht.
Das war nochmal Nicole aus Weseke.
Ja, Zeitschaltuhren sind eigentlich eine feine Sache. Grundsätzlich ist es so, dass die, wenn die mechanisch betrieben werden, da ist ja so ein kleiner Motor drin, der dieses Zeitdingen da halt dieses Zeitrad immer weiter vorschiebt. Der wird sicherlich ein bisschen Strom verbrauchen. Bei den elektronischen Uhren ist ja meistens ein Display dran. Da würde ich jetzt den Stromverbrauch ein bisschen geringer einschätzen. Wenn Sie mögen, besorgen Sie sich ein Strommessgerät, das man für 20 Euro irgendwo kaufen kann. Dann können wir mal gucken, was bei so einer Zeitschaltuhr bei rumkommt. Da sind mir jetzt keine Verbrauchswerte bekannt. Allerdings ist die Zeitschaltuhr als solches eine feine Sache, weil in bestimmte Dinge man möglicherweise ja gar nicht ausschaltet, weil man sagt, du gibst irgendwie eine Außenleuchte oder irgendwie eine Gartenlampe oder die Bewässerung des Gartens oder irgendwie eine Pumpe für den Springbrunnen. Und weil man ja manchmal einfach so ins Bett geht und dann denkt, ach Mensch, plätschert hat die ganze Nacht da im Garten, regnet schon wieder. Also finde ich das eigentlich eine feine Sache. Das kennt man eigentlich so vom Tannenbaum, dass die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet wird, tageszeitabhängig. Aber das kann man für ganz viele andere Dinge ja auch nehmen. Zum Beispiel, wenn man so ein Untertischgerät hat in der Küche, das warmes Wasser vorhält und man ganz genau weiß, dass man nur zu bestimmten Zeiten das warme Wasser braucht. Ich würde meinetwegen von morgens 6 bis um 9 und dann nochmal in der Mittagszeit, wenn die Kinder von der Schule kommen und dann abends nochmal zum Abendessen. Es macht ja keinen Sinn, den ganzen Tag 24/7 warmes Wasser mit 50 Grad hervorzuhalten. Da macht es Sinn. Oder wenn man sich die Zirkulationspumpen anguckt für die Warmwasserbereitung, die halt in den Speichern sitzen, dann ist es zwar so, dass wir nur zu bestimmten Zeiten dann direkt warmes Wasser anliegen haben. In den Zeiten, wo die Zirkulationspumpe keinen Strom bekommt über die Zeitschaltuhr, wäre es dann so, dass wir tatsächlich dann erst ein bisschen kaltes Wasser bekommen. Das müsste man der dann beibringen, dass das zum Beispiel eine Wochenzeitschaltuhr ist, die auch Montage und Sonntage unterscheiden kann, weil kann es ja sein, dass man am Sonntag nicht zwischen 6 und 9 duscht, sondern eher zwischen 9 und 12, sodass man da verschiedene Zeiten programmieren kann. Und insofern sie das alles hinkriegen und dann Sommer- und Winterzeit denken, falls sie das nicht automatisch machen, ist alles schön. Also Zeitschaltuhren sind schon eine feine Sache.
Ich schiebe direkt die nächste Frage hinterher, und zwar von Stefan aus Gescher. Ganz anderes Thema jetzt.
Was kann ich noch an Energie gewinnen, wenn ich kein eigenes Dach für eine PV-Anlage, sondern nur einen Balkon habe? Da gibt es doch auch so Kraftwerke. Bringen die was?
Ja, es gibt sogenannte Stecker-Solaranlagen oder Balkonkraftwerke. Die bestehen in aller Regel aus 2 Modulen einer unterschiedlichen Größe. Man muss wissen, auf den Dachflächen haben die fast eine einheitliche Größe von 1 m × 1,70 m. Bei den Balkonen muss man halt gucken, welche Größe man an die Balkone oder auf Garagen oder irgendwelchen Vordächern installieren kann. Grundsätzlich liegen die im wenigen 100 Euro bis etwa 1000 Euro Bereich. Wichtig ist zu wissen, dass halt eine ordentliche Befestigung stattfinden muss, weil eben Gefahr davon ausgehen kann, wenn diese Dinger beim nächsten Strom wegfliegen. Sie müssen, wenn Sie eine Mietwohnung haben, den Vermieter um Erlaubnis bitten. Wenn Sie Eigentümer einer Eigentumswohnung sind, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, müssen Sie einen Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft bewirken. Das heißt also, dass man sich dann darüber im Klaren ist, dass die Menschen ihnen das erlauben, weil die Gebäudehülle nicht ihnen gehört, wenn sie eine Eigentumswohnung besitzen, sondern das quasi Eigentum der Wohnungseigentümergemeinschaft ist. Und dann ist noch zu beachten, dass die maximale Leistung, also das, was da an Strom hinten rauskommt, eben nicht größer als 0,6 Kilowatt Peak sein darf. Das ist 600 Watt. Das wird nicht über die Module gemacht. Die haben meistens mehr Leistung, sondern über den Wechselrichter. Diese beiden Module werden mit einem kleinen Kabel an so ein kleines Gerät angeschlossen. Und von diesem Gerät, dem Wechselrichter, der eben aus dem Gleichstrom der Photovoltaikmodule Wechselstrom für das eigene Hausnetz macht, geht eine kleine Leitung mit einem Stecker in die nächste Steckdose. Die muss mit ihrem Haushalt ja verbunden sein, damit dieser Strom bei ihnen genutzt werden kann. Und dieser Strom liegt an bis zum Zähler. Das ist ihr Stromkreis, den sie benutzen. Bei den Steckern gibt es zwei verschiedene Stecker, also einen ganz normalen Schuko-Stecker, wie wir den vom Computer, vom Monitor kennen. Der würde dann in die Außensteckdose zum Beispiel auf dem Balkon angeschlossen. Es gibt aber auch den sogenannten WLAN-Stecker. Das ist so ein Bajonett-Stecker, so ähnlich wie so ein Anhängerstecker hinten am Auto. Der ist besser spritzwassergeschützt und Elektriker lieben den, weil der halt etwas sicherer ist. Insbesondere, weil viele Steckdosen im Außenbereich immer so eine kleine Klappe haben, die ja aufstehen würde, wenn dauerhaft der Schuko-Stecker drinsteckt. Aus dem Grunde ist der WLAN-Stecker technisch höherwertiger. Da streiten sich die Experten noch, ob man den zur Norm machen soll, aber Problem ist halt, dass wenn Sie so einen WLAN-Stecker in der Hand haben, Sie ja keine WLAN-Dose haben und die muss dann wiederum vom Elektriker installiert werden, was dann 100, 200 Euro in der Installation kostet, was Sie dann wieder, weiß ich, 2 Jahre in der Amortisation weiter nach hinten wirft. Und von daher hätte ich jetzt persönlich auch nichts gegen den ganz normalen Schuko-Stecker. Es muss ja nur geprüft werden, dass diese Dose eben Spritzwasser geschützt liegt, dass da also jetzt nicht beim nächsten Schnee oder wenn es regnet, dann plötzlich ein Kurzschluss entsteht, weil die Dose dürfen Sie nicht selber auswechseln, Sie dürfen diese Anlage selber installieren, Sie brauchen keinen Elektriker für, da sind dann Unterlagen dabei, dass die beim Netzbetreiber und bei der Marktstammdatenregister des Bundes eingetragen wird, sodass der Energieversorger, der Netzbetreiber weiß, dass Sie eine solche Anlage haben und falls Sie Strom einspeisen ins öffentliche Netz, das kann ja gut sein, der entsprechend vergütet wird.
Das heißt, bürokratisch ist da jetzt auch gar nicht so viel. Sie haben gerade die Unterlagen angesprochen, aber das ist machbar durchaus.
Ja, das kriegt man hin. Das sind Online-Verfahren. Wenn Sie so eine Anlage handwerklich gut installieren können, müssen Sie den Computer öffnen und das eben beim Netzbetreiber und eben beim Marktschaden-Dann-Register anmelden. Man kann das. Wenn man das Teil beim Elektriker gekauft hätte, wäre der einem sicherlich gern dabei behilflich. Wobei ich sagen muss, dass die meisten Anlagen wahrscheinlich online gekauft werden, sodass man da alleine dasteht. Aber das sollte man eigentlich hinkriegen.
Jetzt haben Sie gerade schon mal gesagt, dass man den Vermieter fragen muss. Das heißt, ich kann mir das auch nicht einfach so dann an den Balkon dran schrauben. Wenn er sagt, nee, dann nee.
Nee, dann nee.
Okay. Was kann ich denn damit erreichen? Also wie viel kann die von meiner Stromrechnung sozusagen wieder runternehmen, so eine Anlage?
Man geht bei einer ordentlichen Ausrichtung in Richtung Süden oder Südwesten davon aus, dass man pro 1000 Watt Spitzenleistung etwa 1000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das würde ja bedeuten, dass man bei so einer 600 Watt Anlage etwa 600 Kilowattstunden im Jahr erzeugen könnte. Und wenn wir die mal 25 Cent Strompreis nehmen, wären das etwa 150 Euro im Jahr. Wenn Sie 35 nehmen, sind es dann entsprechend schon mehr, knapp 200 Euro. Und wenn man weiß, dass diese Anlagen zwischen 600 und 1000 Euro liegen, kann man sehen, dass man so 5, 6, 7 Jahre die Anlage amortisiert hat. Das passt auf jeden Fall. Man wird da nicht reich mit, aber man kann zumindest den ganzen Standby-Strom, den Kühlschrank, Umwälzpumpe, der Heizung, irgendeine Springbrunnenpumpe, den Computer, den Fernseher, diese kleinen Geräte kann man alle damit betreiben. Was nicht geht, eine Waschmaschine oder sowas, weil wir haben ja nur 600 Watt Anliegen. Aber das muss ja auch gar nicht. Also wir wollen ja nur diesen ganzen Standby-Strom wegkriegen und wenn man dann, weiß ich nicht, 200 Euro im Jahr damit spart und so ein Ding 800 Euro mal gekostet hat, das ist eine feine Sache. Also da kann keiner sagen, dass er die 800 Euro nicht hat und das ist auf jeden Fall für ganz viele Menschen eine passende Lösung, die halt nicht die Möglichkeit eines eigenen Daches haben.
Wenn ich die Möglichkeit eines eigenen Daches habe, dann ist man natürlich direkt bei der größeren Lösung, auch der viel teureren Lösung. Grundsätzlich eine gute Idee, Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen.
Insofern die Dachfläche ordentlich orientiert ist, also so zwischen Osten, Süden und Westen, optimal klar Süden, passende Dacheinigung etwa 35 Grad, dann bietet sich eine große Photovoltaikanlage an. Früher hat man immer gesagt, man würde die so nach dem Verbrauch bemessen, dass man, keine Ahnung, wenn man 4.000, 5.000 Kilowattstunden im Jahr hat, dass man etwa so eine 4 oder 5 Kilowatt Peak starke Anlage hätte. Das macht aber heute keinen Sinn mehr. Man macht die Anlagen maximal groß. Alles, was geht an Module aufs Dach, da eben die Effizienz einfach eine höhere ist. Leider ist die Einspeisevergütung in den letzten Jahren deutlich gesunken, dafür aber auch die Anlagenpreise. Also Sie kriegen so eine Anlage zwischen 10.000 und 20.000 Euro und die dürfte auf jeden Fall so zwischen 4.000 und 6.000 Kilowattstunden im Jahr an Strom einspeisen. Sie sollten allerdings für die Effizienz beachten, dass Sie möglichst viel von diesem Strom selbst benutzen. Also dieser Eigenverbrauch ist eigentlich der Schlüssel zum Glück, denn dann würden Sie ja, wenn Sie Strom direkt aus der Photovoltaikanlage bekommen, etwa 25, 35 Cent sparen. Wenn Sie den Strom nicht selber verwenden können, sondern den einspeisen, dann haben wir in aller Regel eine Einspeisevergütung, die so bei 6, 7 Cent liegt. Für Anlagen, die im nächsten Jahr ans Netz gehen, gibt es eine Einspeisevergütung von 8,2 Cent. Und wenn Sie sagen, Eigenverbrauch habe ich gar nicht, ich möchte das alles einspeisen, sondern eine Volleinspeisungsanlage, dann ist es so, dass Sie eine Einspeisevergütung von 14,3 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Damit kriegen Sie die Anlage aber niemals wirtschaftlich gerechnet. Es hängt wirklich vom Eigenverbrauch ab, dass Sie möglichst viel elektrisch machen, möglichst Ihr Leben danach umstellen, dass wenn die Sonne scheint, Sie die großen Geräte betreiben, die Wäsche waschen, bügeln, kochen, Ihr Auto laden, das E-Bike, Homeoffice verrichten, all so eine Dinge. Und wenn das alles für Sie nicht passt, dann sagen wir, ich gehe morgens um 8 Uhr aus dem Haus und abends um 17 Uhr wieder da, dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, einen Batteriespeicher zu installieren, der dann quasi die Energie des Tages für den Abend bereitstellt. Da muss man, finde ich, aber ganz genau gucken, wie denn da die Verbräuche sind. Das kann man ja zum Beispiel rausfinden, indem man am Abend und am Morgen mal seinen Energieverbrauch auf dem Zähler aufschreibt und einfach mal schaut, wie viel brauche ich eigentlich in einer Nacht? Denn es macht ja keinen Sinn, einen 20 Kilowattstunden fassenden Speicher zu haben, wenn man jede Nacht nur 3 Kilowattstunden braucht. Den kriegen Sie ja niemals leer. Aber eine ganz tolle Möglichkeit, ganz, ganz viel Strom aus der Photovoltaikanlage zu nutzen, ist natürlich das Elektroauto. Wenn das ein, zwei Tage in der Woche und sei es am Wochenende mal in der Garage an der Wallbox angeschlossen ist, kann man da natürlich einiges an Strom reinspeichern, um das entsprechend für die Fahrten zur Arbeit dann in der Woche zu benutzen. Und wenn der Gesetzgeber das mal durchsetzen würde, kommt das bidirektionale Laden. Das ist die Fähigkeit des Autos, den Strom auch wieder ins Stromnetz des Hauses zurückzugeben. Das ist in Deutschland derzeit noch nicht erlaubt, aber zum Beispiel in Ländern wie den Niederlanden ist das schon gang und gäbe. Die Autos können das auch. Man muss halt einen passenden Wechselrichter und eine passende Wallbox haben und dann ist alles schön. Sie können quasi den Strom im Sommer tagsüber in Ihr Auto einspeisen. Insofern Sie das nicht leer gefahren haben, können Sie das dann abends am Wochenende selber benutzen oder zu Ihrer Tochter mitbringen, die in Köln wohnt und da 3 Maschinenwäsche noch mitwaschen, insofern dann eine Wallbox an der Wand hängt. Und das wollen eben die Stromversorger nicht so ganz gerne, weil jeder seinen Strom dann selber erzeugt und auch noch mit dem Strom durch die Gegend fahren kann. Aber es ist sehr, sehr schade, dass das eben noch nicht erlaubt ist. Und wenn das käme, das wäre sicherlich eine ganz, ganz feine Sache für viele Anlagenbetreiber, die gar nicht wissen, wohin mit dem vielen Strom.
Kommen wir zur Heizung. Der Gaspreis bereitet uns ja ein Kopfzerbrechen. Was sind hier die Spartipps?
Naja, wie ich sagte, also die Reduktion der Raumtemperatur macht schon Sinn. 1 Grad sind 6% weniger, aber bitte nicht unter 18 Grad tagsüber, nicht unter 16 Grad in der Nacht, weil es dann Kondenswasserprobleme in den Gebäuden geben könnte, was dann zu Schimmel führt. Das soll ja nicht die Lösung sein. Ja, und grundsätzlich muss man halt gucken, dass man sein Nutzerverhalten so ein bisschen anpasst, dass man, wenn man die Fenster öffnet, den Thermostaten runterregelt, dass man sich überlegt, welche Räume muss ich denn heizen, wie stark müssen die geheizt werden, macht das überhaupt Sinn, Räume kurzfristig aufzuheizen, dann wieder abzukühlen, wenn ich die nur temporär nutze. Oder aber man muss eben an die Hardware gehen, dass man sagt, okay, ich schaue mir diese Heizung mal an. Vielleicht ist die ja alt, vielleicht gibt es ja eine neue Technologie, vielleicht gibt es ja sogar einen anderen Energieträger, den ich dann nutzen kann. Das alles war vor wenigen Monaten, bevor diese schrecklichen Ereignisse in der Ukraine da begonnen haben, gar kein Thema. Ich muss gestehen, wir haben im letzten Jahr auch noch gesagt, dass man der Held ist, wenn man einen alten Gaskessel gegen einen neuen ausgetauscht hat. Das ist heute eine Fehlentscheidung gewesen, wie man wusste, weil die Energiepolitik da halt nicht hinterhergekommen ist und wir jetzt ohne das russische Gas ziemlich im Kalten stehen. Das war ja nicht abzusehen und jetzt wird man nach neuen Lösungen, neuen Wegen suchen und bis dahin müssen wir irgendwie durchhalten und versuchen irgendwie das auszuhalten, zu schaffen. Oder aber wenn man sagt, nee, also ich will zum Gas gar nicht wieder zurück, also egal, ob wir jemals wieder Gas bekommen werden, von wem auch immer, Gas war immer schon ein wenig umweltfreundlicher Energieträger, wir haben CO2 durch die Verbrennung von Gas emittiert und wenn wir es nicht für die Umwelt gemacht haben, dann machen wir es jetzt für den Preis, weil wir einfach sagen, nee, also wenn ich jetzt auch noch so viel Geld dafür bezahlen muss, dann schmeiße ich es raus, dann muss man eben nach anderen Energieträgern gucken, in ganz vielen Fällen ist das heute die Wärmepumpe.
Ich streue nochmal eine neue Frage ein von Simone aus Borken. Geht in die ähnliche Richtung, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, aber vielleicht können wir nochmal genauer drauf eingehen.
Mich würde mal interessieren,
Wie heizt sich leerstehende Räume, um Kosten zu sparen, aber trotzdem keinen Schimmel zu bekommen?
Ja, ich hatte das gerade schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass man eine bestimmte Raumtemperatur nicht unterschreiten sollte. Das hängt damit zusammen, dass die in der Luft befindliche Feuchtigkeit sich in kalten Oberflächen zu Kondenswasser umwandelt. Das kennen Sie vom Bierglas in der Kneipe. Wenn Sie dort ein Glas aufstellen, ist das nach wenigen Minuten an der Oberfläche nass. Das ist das Kondenswasser in dieser warmen Kneipe, weil das Bier der kälteste Punkt ist. Und jetzt gehen Sie mal in ein unbeheiztes Kinderzimmer, weil es nicht gebraucht wird. Dort gibt es vielleicht eine Raumecke hinter einem Schrank, wo die Raumluft nicht so schön hinzirkulieren kann, sodass diese Ecke sicherlich der kälteste Punkt im Raum ist. Und wenn Sie den Raum meinetwegen unter 16 Grad beheizen, könnte es sein, dass in dieser Raumecke dort unten Temperaturen von unter 13 Grad erreicht werden, weil das ja hinterm Schrank in der Ecke ist. Und 13 Grad wären also genau der Punkt, wo bei einer relativen Luftfeuchte von 50% Kondenswasser ausfällt. Und 50% ist gar nicht viel, das ist nicht Tropfsteinhöhle, es ist ganz normales Raumklima. Also bitte die Räume ordentlich beheizen, auch wenn man sparen möchte. Man kann aber auch natürlich die Feuchte im Blick behalten, indem man sich irgendwo beim Freundlichen Hygrometer besorgt. Das sind Messgeräte, die halt die Raumfeuchte anzeigen. Also wenn man dann 70 oder mehr Prozent relative Luftfeuchte hat, geht nämlich dieser Taupunkt, also die Temperatur, an dem diese Feuchtigkeit ausfällt, nach oben. Dann kann es auch schon bei 16 oder 17 Grad zu Tauwasserausfall kommen. Das heißt also bitte in allen Räumen, die kann man für ganz kleines Geld bestellen, irgendwo kaufen, Raumtemperatur und Raumfeuchte im Blick halten. Dann kann man, wenn die Raumfeuchte nicht über 50 Prozent liegt, auch auf 16 und weniger Grad runtergehen. Aber das sollten Sie auf jeden Fall im Blick halten. Nicht, dass Sie irgendwas sparen und irgendwann sagen, so, was ist denn hier los, hier riecht's. Den Schrank an die Seite nehmen, da haben Sie einen Schimmelschaden produziert, der deutlich gesundheitsschädlich und viel, viel teurer ist als das, was Sie da an Energie gespart haben. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Das heißt also, auf der sicheren Seite ist man mit über 16 Grad auf jeden Fall.
Weniger als 16 Grad würde ich nicht empfehlen. Ja.
Frage von Nicole geht wieder in eine ähnliche Richtung, aber klar, heizen wird uns beschäftigen jetzt im kommenden Winter.
Wenn wir im Winter das Gas drosseln und auch die Temperatur in den Räumen runterdrehen, was ist sinnvoller? 1 bis 2 Räume nicht zu beheizen, das heißt komplett auskühlen zu lassen, den Rest der Wohnung zu beheizen? Oder ist es sinnvoller, jedes Zimmer gleich zu beheizen und die Türen offen stehen zu lassen, dass eine natürliche Zirkulation entsteht?
Für mein Dafürhalten ist es nicht sinnvoll, Türen zwischen Räumen unterschiedlicher Raumtemperatur geöffnet zu lassen, sondern man sollte schon zonieren, also dass man Räume hat, die eine höhere Temperatur haben und andere, die eine niedrigere Temperatur haben. Allerdings Räume gar nicht zu beheizen, davon würde ich abraten, weil wir müssen eine Mindesttemperatur von 16 Grad in den Räumen halten, wegen der Kondenswasserbildung. Aber wenn Sie einen Raum haben, der 20 oder 22 Grad hat, mit einem Wohnraum, dann gehören die Türen zu anderen Räumen, die eine niedrige Temperatur haben, selbstverständlich geschlossen. Und dann kann man auch schon Energie sparen, weil ansonsten ja immer die warme Luft in die kalten Räume gehen würde und die Heizkörper im Wohnzimmer dann immer versuchen würden, diesen Temperaturverlust in die kalten Räume auszugleichen, sodass bitte diese Türen einfach geschlossen bleiben. Das macht ja auch nichts. Wenn man durch den Flur ins Badezimmer geht, dann macht man die Tür hinter sich zu, wenn man wieder im Wohnzimmer ist, dass nur der eine Raum beheizt wird, der ja auch warm sein soll.
Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich mir die Abschlagsrechnung so angucke, ich möchte die Heizung einfach rausschmeißen, ich möchte die erneuern und ist es aktuell überhaupt möglich? Also Stichwort Fachkräftemangel auch.
Leider ist es so, dass die Industrie wie aber auch das Handwerk von diesem schrecklichen Ereignis in der Ukraine wirklich ganz kalt getroffen wurden. Die Möglichkeit, ganz schnell an eine Heizung zur Verwendung regenerativen Energien zu kommen, ist eher nicht gegeben. Also ich berate ja viele hundert Menschen im Jahr und einige wenige haben das geschafft, relativ zeitnah zum Beispiel eine Wärmepumpe zu einem günstigen Preis zu bekommen. Aber was man von den meisten Menschen hört, ist, dass die Handwerker keine Zeit finden, sich die Häuser anzusehen, Angebote zu erstellen. Und wenn sie die Zeit haben, haben die Komponenten nicht, weil die Zulieferer gar nicht nachkommen. Da muss man einfach mal gucken, dass man nicht nur bei seinem Freundlichen fragt, sondern vielleicht bei 2, 3 anderen Firmen mal, vielleicht auch aus seinem Dunstkreis mal ein bisschen rausgeht und vielleicht nicht im Ballungszentrum fragt, sondern ein bisschen weiter in der Peripherie und da vielleicht einfach mal neue Firmen kennenlernt. Weil es gibt Firmen, die haben noch Fachkräfte, die sich mit sowas auskennen und die haben auch noch Bezugsmöglichkeiten, weil die entsprechend bestellt haben. Aber andere Firmen haben eben beides nicht und da muss man ja nicht lange warten. Aktuell ist es so, dass bei Firmen, die nicht liefern können, oftmals Termine nächsten Sommer, nächsten Herbst genannt werden. Und das macht für man erfüllt jetzt wenig Sinn, ein Jahr zu warten, weil ja noch ein ganzer kalter Winter dazwischen liegt. Und da müsste man möglicherweise den Anbieter oder den Hersteller wechseln. und mal gucken, ob da nicht was anderes in Frage kommt.
Welche Investitionen in eine neue Heizung lohnt sich, kann man das sagen?
Ja, grundsätzlich ist es so, wenn man über eine komplett neue Heizung spricht, also wenn wir beim Thema Wärmepumpen oder Pelletheizung sind, dann steht da schon meistens eine 3 vorne. Also so schön 30.000 und 40.000 Euro müsste man schon ausgeben. Das ist aber natürlich von der Größe des Gebäudes abhängig, von der Leistung der Wärmepumpe. Ist es eine Luftwärmepumpe? Ist es eine Solewärmepumpe? Was muss da deinstalliert werden? Also muss da erst noch ein alter Öltank raus mit Öl drin und wir müssen dann noch ein Pelletlager bohren. Oder ich habe Heizkörper, die nicht geeignet sind, dass ich noch, weiß ich, 20 Heizkörper austauschen muss. Manche Leute fangen dann an, also das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Das kann ja auch gut und richtig sein. Aber man muss eben sagen, im Moment sind die Preise relativ hoch und man hat ja nicht ganz viel Auswahl, sodass ich, glaube ich, auch mal ganz vorsichtig an die Sache rangehen würde und jetzt nicht alles, das, was in den 40 letzten Jahren liegen geblieben ist, also innerhalb von den nächsten 4 Wochen jetzt fertig machen muss. Man könnte auch, wenn die Heizung noch funktionsfähig ist und keine Austauschpflicht da besteht, vielleicht einfach nochmal einen Moment warten, weil es macht wenig Sinn, wie bei den Strom- oder Gaspreisen jetzt ganz hektisch zu werden und jetzt auf jeden Fall was Neues haben zu wollen. Vielleicht tut man sich ein bisschen Ruhe an und guckt erstmal noch so ein bisschen, vergleicht Preise und lässt sich nicht von möglicherweise schwindenden Förderungen oder was ins Boxhorn jagen. Ganz viele Menschen haben festgestellt, dass zum 15.08. die Förderung deutlich reduziert wurde und haben dann ganz schnell Förderanträge gestellt für irgendwelche Heizungen. Und wir Energieberater waren natürlich bemüht, das so ein bisschen zu kanalisieren, dass wir jetzt nicht in einem völlig dafür ungeeigneten Haus jetzt Anträge für Wärmepumpen stellen, weil man ja auch beachten muss, dass er ja nicht nur eine Sache ist dessen, ich will das jetzt haben, ich finde das jetzt gut, sondern das Gebäude muss dafür ja auch geeignet sein. Und deshalb muss man sich die Ruhe antun, dort einen Energieberater mal durchlaufen zu lassen, das Ganze zu besprechen, mehrere Angebote einzuholen und einfach verschiedene Meinungen auch mal anzuhören, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Viele Gebäude werden zum Beispiel für einen monovalenten Betrieb einer Wärmepumpe, also den alleinigen Betrieb einer Wärmepumpe, gar nicht geeignet sein. Da muss man sowas wie ein Hybridsystem bauen, dass man möglicherweise den 10 Jahre alten Gaskessel da noch drin hängt, der dann die Spitzenlast im Winter macht, oder man kombiniert irgendwie einen Ofen mit einer Solaranlage und einer Wärmepumpe, dass man das irgendwie hinkriegt. Das ist in jedem Haus anders. Aus dem Grunde kann man das ganz schlecht verallgemeinern. Aber dafür gibt es ja Energieberater und Fachfirmen, die Sie da beraten können. Und nutzen Sie das einfach. Und wenn es jetzt nicht mehr diesen Winter wird, dann ist es so. Da kann man sowieso nicht ganz viel dran machen. Und für viele ist es ja auch gar keine Lösung, eine wenig effiziente Wärmepumpe in ein Haus einzubauen, weil es kann sein, dass die Betriebskosten sich gar nicht ändern. Dann haben Sie zwar kein Gas mehr im Haus, sondern Strom. Aber wenn der Strompreis das Dreifache vom Gaspreis beträgt und die Wärmepumpe, die Sie da haben, völlig ineffizient arbeitet, kann das sein, dass Sie 30.000 Euro für eine Wärmepumpe ausgegeben haben und haben nachher die gleichen Betriebskosten wie vorher. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Sie entlassen zwar die Umwelt, das ist schön, aber vielen Menschen, und das ist ja auch okay, kommt es natürlich auf Invest an, dass sie sagen, Mensch, ich habe jetzt hier 30.000 Euro investiert, wann kriege ich die wieder? Und das muss geprüft und berechnet werden, wann so eine Amortisation eintritt. Denn man kann das Geld ja nur einmal ausgeben. Vielleicht kann man ja sagen, komm, wir lassen die alte Heizung drin und machen lieber was an der Gebäudehülle. Denn dann kann man für 30.000 Euro ja auch schon einiges machen. Man bleibt vielleicht bei einem derzeit unbeliebten, teuren, doofen, umweltfreundlichen, wenig umweltfreundlichen Energieträger, aber hat dafür einfach die Energiemenge deutlich reduziert, dass wir weniger brauchen von dem, was jetzt gerade knapp ist. Das kann ja auch eine Lösung sein.
Wir haben noch eine Frage von Matthias aus Erle.
Gibt es eine Faustformel, ab welchem Alter ich eine Gasheizung rausschmeißen sollte? Früher hat man ja immer gesagt, solange die noch läuft, lass laufen.
Ja klar, da gibt es sogar eine gesetzliche Vorgabe und zwar gilt die für alle Gas- oder Ölkessel, die älter als 30 Jahre sind und nicht Niedertemperatur- oder Brennwertkessel sind. Das heißt, das sind solche alten Konstanttemperaturkessel, die müssen raus nach 30 Jahren, das wird Ihnen der Schornsteinfeger aber sagen. Ansonsten ist es halt so, dass ja 20, 25 Jahre, die Werte werden noch gut sein, aber man sollte sich halt schon angucken, ob da nicht eine andere Technologie verfügbar ist. Zum Beispiel ist die Ersparnis zwischen einer Niedertemperatur-Therme und einer Brennwerttherme so ca. 15-20%, je nachdem, was für ein Heizsystem da hinten dran ist. Und das ist ja auch schon einiges. Und da ist man deutlich unter 10.000 Euro mit einem Austausch dabei.
Gehen wir mal weg von der Heizung, aber bleiben bei Sanierung. Ich meine, das Heizungsrausschmiss ist ja letztlich auch eine Sanierungstätigkeit. Wo gibt es das größte Sparpotenzial durch eine Sanierung in einem Altbau?
Ja, es ist eine ganze Weile so gewesen, dass wir ja auch von der Verbraucherzentrale mit Thermografiekameras durch die Gegend gezogen sind, um den Leuten zu zeigen, wo die meiste Energie verloren geht. Das sind oftmals die Fenster. Rahmen, aber noch schlimmer die Verglasung. Und da kann man natürlich Umglasung durchführen, indem man dort ein neues Glas in die alten Rahmen setzt. Wenn die Rahmen dafür nicht geeignet sind, weil die auch schon ziemlich old sind, so alles was älter als 30 Jahre ist etwa, müssten dann die Rahmen mit ausgetauscht werden. Da muss man allerdings einen Zusammenhang mit den Wänden sehen, denn wenn die Wände nicht gedämmt sind, nicht gedämmt werden oder nicht gedämmt werden können, kann man nicht die neuen Superfenster einbauen mit dem Dreifachglas, sondern muss ein entsprechendes zweifachverglastes Fenster nehmen, damit man dort eine gewisse Bauphysik noch einhält. Dachflächen bieten sich an, sind aber in der Machart relativ teuer. Wenn die Dachflächen neu eingedeckt werden müssen, stehen mehrere 10.000 Euro da auf dem Zettel. Das ist in aller Regel unwirtschaftlich. Auch Außenwanddämmungen kosten immer viel Geld. Es gibt hier bei uns im Münsterland ganz viele zweischalige Gebäude, die halt eine tragende Wand haben, dann eine Hohlschicht und einen Verblender. Das kann man prüfen lassen. Mit einem Endoskop kann man in die Wand reinschauen und insofern dort ein Hohlraum vorhanden ist, wo man eine nachträgliche Wärmedämmung einblasen kann, ist das super. Wenn das allerdings nicht gegeben ist oder es ist einfach nur ein einschaliges Mauerwerk, dann muss ein Wärmedämmverbundsystem oder eine neue Klinkerfassade vor. Das ist schon deutlich teurer. Dann würde ich auch gleich die Fenster mitmachen, wenn man sowas macht. Aber wie gesagt, oberste Geschossdecke mal hochgehen, Klappe mal aufmachen, gucken, kann man da nicht Dämmplatten verlegen oder unter der Kellerdecke eine Dämmung anbringen. Das kann man am Wochenende mit ein paar Kumpels machen. Und abends gibt es dann Grillfest für die Helfer. Und das ist eine feine Sache und spart ja auch schon Energie. Weil, muss man ehrlicherweise sagen, die meisten Leute schrecken vor diesen ganz großen Maßnahmen ab. All die, weil auch gerade die Handwerker relativ gut zu tun haben. Und wenn man schon mal mit dem Kleinen anfängt, also man sagt, Mensch, also eine Umglasung der Fenster kriege ich hin, ich mache die unterste Geschossdecke, also die Kellerdecke in aller Regel, und ich mache die oberste Geschossdecke, dann habe ich sicherlich schon mal 20-25% gespart mit relativ niedrigem Invest. Und wenn es dann sein sollte, dass die Fenster ausgetauscht werden müssen, dann muss das mal so sein. Und dann guckt man mal an die Außenwände und die Dachflächen, aber dann ist man ja auch schon fertig mit dem Gebäude. So ganz viele Flächen gibt es da ja gar nicht. Komplettsanierung sind allerdings wäre die schon die Ausnahme, also das macht man jetzt nicht alle Tage, kommt aber immer häufiger vor, weil eben ja der Druck halt heute enorm groß ist, dass eben Gebäude auf Wärmepumpen umgestellt werden und viele halt einfach nicht geeignet sind. Und mit einer umfassenderen Sanierung bereitet man das Gebäude einfach auf die Wärmepumpe vor, weil das eben, was man heute weiß, so das sein wird, wie man in den nächsten 10, 20 Jahren die Häuser vermutlich beheizen wird.
Jetzt sagten Sie 20-25%, das wären aber die Maßnahmen zusammen, also Kellergeschossdecke.
Ja, ja, klar.
Okay.
Ja.
Wenn man die Einzelmaßnahmen mal sieht, also wenn ich jetzt nur die Kellergeschossdecke, also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das mal an einem Wochenende mit den Kumpels, kann man sagen, wie viel das ungefähr einspart?
Ja, das werden nur wenige Prozentpunkte sein, weil im Keller ist es ja nie so kalt wie draußen. Also es hat ja mit Wärmestrom zu tun, dass wenn es minus 10 Grad draußen ist, dann geht natürlich viel mehr durch die Wand verloren, weil die Temperaturdifferenz in beheizten Räumen relativ groß ist. Wenn wir jetzt im Erdgeschoss sitzen, geht in den Keller runter, dann haben wir vielleicht da im Keller immer noch 5 Grad, wenn es draußen ganz kalt ist. Dass die Temperaturdifferenz und der Energieverlust nicht so groß sind, das bringt nicht ganz viel, aber das kostet auch am wenigsten von allen Maßnahmen, sodass man damit ja mal anfangen kann. Man kann nicht sagen, oh nee, da sparst du nicht genug mit, es kostet nur wenige 100 Euro. Platten besorgt, passenden Kleber dabei, Kleber auf die Platte, Platte unter die Kellerdecke gedrückt, Kaffee getrunken, nächste Platte. Irgendwann ist man fertig. Bei der obersten Geschossdecke ist es noch einfacher, da muss man ja nicht mal was kleben, die werden ja einfach nur ausgelegt. Man muss also irgendwie da nach oben kommen. Das Schlimmste ist wahrscheinlich noch, die Platten da hochzutragen. Wenn man da irgendwann da oben angekommen ist, legt man die halt einfach nur aus. Und wenn es dann sein sollte, dass das ein begehbarer Ort ist, also wo man dann noch irgendwas draufstellen will oder man will dann noch irgendwie Wäsche trocknen, muss man natürlich eine besondere Platte nehmen, möglicherweise mit einem Gebelag dabei. Aber wenn das einfach nur gedämmt werden soll und da ist optimalerweise sowieso nichts, wird ja zum Beispiel auch reichen, eine Mineralfasermatte dort auszulegen, die halt noch günstiger ist wie Styropor, was man unter die Kellerdecke dann kleben würde. Und da muss man einfach mal gucken, in jedem Gebäude gibt es da andere Möglichkeiten. Aber wenn man nichts tut, kann man ja auch nichts sparen. Also einfach mal versuchen, für sich rauszukriegen, wo denn da was ist. Es können zum Beispiel auch die Wand zwischen dem Haus und der Garage sein. Die werden in aller Regel ja nicht wärmegedämmt sein. Und wenn man dann schon mal diese Garagenwand auf der kalten Seite, also in der Garage wärmedämmt, kann das ja schon einiges bringen. Obwohl das im wenigen Prozentbereich sein wird. Aber 3x3% sind auch 9. Und da muss man einfach mal gucken, wie man zurechtkommt. Denn bei den hohen Energiepreisen lohnt sich sowas plötzlich. Das war früher alles Blödsinn. Kilowattstunde Gas irgendwie 6 Cent und dann hat ja keiner dämmen wollen. Die Energieberater sind von Haus zu Haus gegangen, die haben uns alle gefragt, nee, das machen wir nicht, das rechnet sich nicht und für die Umwelt tun wir es auch nicht. Und jetzt ist plötzlich der Preis da und wenn man schon nicht für die Umwelt macht, dann wenigstens um Geld zu sparen. Und das ist eine super Sache. Also machen.
Die Geschichte mit dem Fenster sagte mir zum Beispiel auch noch nichts, dass man sowas umglasen kann. Was kostet das? Klar, liegt natürlich an der Größe des Fensters, aber sagen wir mal so 1 Meter mal 1 Meter und ich lasse den Rahmen drin, nimm aber die Doppelverglasung raus, mach eine Dreifachverglasung rein.
Quadratmeterpreise liegen mir jetzt aktuell nicht vor. Das ist ja auch abhängig davon, dass das ein Fenster ist. Eine Dreifachverglasung wird in aller Regel auch nicht eingebaut werden können, weil die Rahmen dafür nicht geeignet sind. Die sind nicht dick genug. Die Beschläge sind nicht geeignet, weil die alte, das 50% schwerere Glas ja nicht tragen können. Und das würde auch möglicherweise ein Problem geben mit der Außenwand. Und zwar ist es so, dass das Fenster immer das schlechteste Bauteil sein soll in einem Raum. Und wenn Sie jetzt sehen, dass Sie möglicherweise eine wenig gedämmte Außenwand haben und sich mal den UW-Wert von so einem dreifach verglasten Fenster angucken, dann haben wir da teilweise Gläser mit einem UW-Wert von 0,6. Und die meisten Wände, die wir so hier im westlichen Münsterland haben, die liegen so bei 1,0. Also wenn Sie tatsächlich schaffen, ein besseres Glas einzubauen, als da die Wand den passenden Energiekennwert hat, dann würde jetzt plötzlich das Kondenswasser, was früher in unserer Jugend immer die Wasser am Fenster runtergelaufen ist und wo Mutti dann mit dem Lappen hingegangen ist, konnte das fein abputzen, das würde jetzt plötzlich in der Wand entstehen, weil das Kondenswasser bildet sich halt an der kältesten Stelle im Raum. Das soll optimalerweise immer noch die Scheibe in dem Fenster sein, weil da passiert ja nichts dran, wenn sich Kondenswasser bilden sollte. Wenn das Fenster oder das Glas aber besser ist als die Wand, haben wir plötzlich Kondenswasser in der Wand und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Also muss man das natürlich beachten, dass in aller Regel, wenn da Gläser nur umgeglast werden, das Zweifachgläser sind und die dürfen auch nicht zu gut sein. Also die müssen auf jeden Fall schlechter als die Wand sein. Das ist aber immer noch deutlich besser als das, was da drin war. Also im Bereich des Glases lassen sich da locker 50% an Energie einsparen. 50% allerdings auf die Fläche des Glases. Und wenn man jetzt vor seinem Haus mal steht und das hat 700 Quadratmeter Oberfläche und Sie haben nur 20 Quadratmeter Fenster, dann wird man da natürlich nur wenige Prozentpunkte sparen können. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht macht, denn jede Kilowattstunde zählt.
Das heißt, ich ersetze ein zweifach verglastes Fenster durch ein besseres zweifach verglastes Fenster, weil sich halt was entwickelt hat in den letzten Jahren.
Genau, so sieht es aus. Also wenn das Fenster 30 Jahre alt etwa ist, wird das irgendwie so einen Wert von 2,7 haben. Die neuen zweifach verglasten Fenster liegen etwa bei 1,3. Das ist die Hälfte, man spart 50%. Ja.
Wir haben das eben schon mal, haben Sie das angeschnitten mit den Heizungsrohren, die man dämmen sollte. Eigentlich gibt es ja eine Pflicht, dass diese Rohre gedämmt sein müssen. Wie viele Rohre sehen Sie, die ungedämmt sind, wenn Sie in so Häuser kommen?
Also die Pflicht besteht so etwa seit den 2000er Jahren. Mit der Energieeinsparverordnung ist das gekommen. Wenn man in den Heizungskeller geht, sind sicherlich 30% der Heizungsleitung gar nicht gedämmt. Und in wiederum 30% der Fälle irgendwie zu wenig gedämmt. Und das muss ja nicht sein, das kann man sogar selber ganz prima machen, indem man sich den Durchmesser der Rohrleitung misst und dann entsprechende Dämmschläuche im Baumarkt besorgt. Es gibt eine Nachrüstverpflichtung, die gilt seit einiger Zeit, eben für Gebäude auch, insbesondere wenn der Besitzübergang stattgefunden hat, immer von 2 Jahren nach Besitzübergang muss die oberste Geschossdecke gedämmt sein, müssen alle sichtbaren Heizungsleitungen gedämmt werden und muss möglicherweise auch die Heizung ausgetauscht werden, wenn die eben älter als 30 Jahre alt ist. Und das wissen manche Menschen gar nicht. Eigentlich sollte der Schornsteinfeger sie darauf hinweisen, dass er sagt, Mensch, die Heizung muss raus, die kann ich nicht das nächste Mal nicht wieder sehen. Dämmen Sie die Heizungsleitung, vielleicht tauscht man die eine oder andere Umweltpumpe aus, die danach eine Effizienzpumpe ist. Und all diese Maßnahmen sind halt wichtig, sind nur Kleinigkeiten, kosten auch Geld, aber machen sich sicherlich innerhalb von wenigen Jahren bezahlt.
Gut, wir haben eine ganze Menge an Themen abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob Ihnen noch irgendwas unter den Nägeln brennt, wo Sie sagen, das müssten wir auf jeden Fall noch mitgeben.
Auf jeden Fall sollten Sie sich vorher beraten lassen. Die Handwerksfirmen sind in der heutigen Zeit leider nicht in der Lage, die Beratung Ihnen angedeihen zu lassen, die Sie früher haben durchführen können, weil die einfach völlig überfragt sind, überfordert sind zeitlich. Fragen Sie einen Energieberater, sehen Sie zu, dass Sie dort beraten werden, weil dem ist es egal, was Sie machen. Der berät Sie neutral. Optimalerweise bei uns, bei der Verbraucherzentrale. Sie müssen dann mit kleinen Wartezeiten rechnen, weil wir natürlich ohne Ende Anfragen derzeit haben. Aber versuchen Sie es einfach über die bekannten Kanäle, telefonisch, im Internet, bei der nächsten Beratungsstelle, um sich eine ordentliche Beratung zu sichern. Und wenn dann nachher die Maßnahmen entschieden sind, denken Sie daran, dass Sie vor Durchführung der Maßnahmen, vor Beauftragung der entsprechenden Handwerksbetriebe, die Förderanträge stellen müssen. Es gibt dort Förderungen im Bereich der Außenbauteile von 15%. Beim BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Im Bereich der Haustechnik gibt es Förderungen zwischen 15 und etwa 40%, je nachdem, was Sie da machen. Wobei die Wärmepumpen, da genau die Solewasserwärmepumpe, die ist, die im Moment am meisten gefördert ist. Das ist aber auch das Produkt, was im Moment am meisten nachgefragt wird, sodass man ja auch genauso gut sagen können, Mensch, warten Sie ein Jahr, dann gibt es vielleicht keine Förderung mehr, aber die Preise sind gesunken. Dem würde ich eher nicht zustimmen. Ich glaube, dass der Run auf die Wärmepumpe weiter anhalten wird und sie sich einfach irgendwann nur in die lange Schlange der Wartenden vor einem Heizungsbetrieb einreihen müssen und ich sage, ja, dann kann ich nächstes Jahr immer noch anrufen. Das wird sich so schnell nicht bessern, sondern es wird so sein, dass sie jetzt einfach mal aktiv werden müssen, dass sie Dinge angehen, das durchaus beschleunigt machen, damit sie, wenn auch erst im nächsten Jahr, aber irgendwas in dem Gebäude machen können, denn es wird so schnell nicht erledigt sein, dieses Problem mit der Ukraine und dem steigenden Energiekosten, sodass wir jetzt nicht warten können, dass das alles wieder schön wird, sondern wir alle gemeinsam was tun müssen, die Umwelt zu schonen und ganz viel Energie und Geld zu sparen.
Die Beratung findet hauptsächlich oder fand früher hauptsächlich ja in den Häusern selbst statt. Mittlerweile gehen sie aber auch viel auf online, ne?
Ja, das ist dem geschuldet, dass wir halt unsagbar viele Anfragen haben und wir haben das versucht, in Online-Seminaren und Webinaren zu kompensieren, dass wir sagen, dass alle Menschen, die zunächst mal überhaupt wissen möchten, was ist Steckersolar, was ist eine Photovoltaikanlage, wie funktioniert eine Wärmepumpe, wie dämme ich mein Haus, das ist ja bei jedem Gebäude das Gleiche. Aus dem Grunde sind wir sehr, sehr dankbar, dass die Menschen sich über die Verbraucherzentrale erstmal online informieren. Wir haben fast an jedem Abend irgendein spannendes Thema. Dadurch, dass wir jetzt mit Corona in das Online-Geschäft reingerutscht sind, ist es so, dass wir dort grundsätzlich Dinge anbieten, die immer kostenfrei sind. Man braucht einen Computer oder ein Tablet und kann sich dann dazuschalten. Und das Ganze ist hochinteressant. Es gibt jeden Abend irgendwas. Es gibt auch im Vormittagbereich mal Webinare, die aus Berlin kommen, vom Verbraucherzentralen Bundesverband, aber auch die einzelnen Verbraucherzentralen in den Bundesländern sind da sehr aktiv. Ich bin da auch ganz oft dabei. Also jeden Abend bin ich irgendwie dabei und erzähle irgendwas. Dann gibt es natürlich auch ein paar Folien zu sehen. Großer Vorteil gegenüber natürlich der Beratung im Hause oder in einer der Beratungsstellen ist ja, dass wir dann vorbereitete PowerPoint-Präsentationen haben mit ganz vielen Fotos und Zahlen und Grafiken. Das hat sogar für mich den Vorteil, dass man das sich anschauen kann. Und wenn man jetzt im Haus sitzt, habe ich diese Folien ja nicht alle dabei, weil ich gar nicht weiß, was gefragt ist. Und wenn man zu uns in die Verbraucherzentrale Beratungsstelle kommt, gibt es die Folien da auch nicht. Also es hat durchaus einen Vorteil, sich das online anzusehen. Das fängt meinetwegen mal um 18 Uhr an, geht dann bis 20.30 Uhr. Wir haben aber auch Vormittagsseminare, die man sich angucken kann. Schauen Sie einfach auf der Seite der Verbraucherzentrale.nrw mal nach, was Sie dort finden. Das müsste unter dem Punkt Veranstaltungen sein und dann können Sie sich kostenlos dort anmelden und dann mitmachen.
Und für Sie ist natürlich der Vorteil, Sie haben da nicht eine Person, wo Sie erstmal hinfahren müssen und wieder zurückfahren. Also es kostet ja viel Zeit, sondern können direkt mehrere hundert auf einmal abfrühstücken sozusagen.
So sieht es aus. Also mit steigenden Energiepreisen ist es ja tatsächlich so, dass wir immer mehrere hundert Teilnehmer dort haben. Wir können bis zu 1000 Teilnehmer verarzten. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ganz viele Menschen erstmal schon mal grundinformiert sind und die allermeisten Fragen sich dann einfach auch ergeben haben. Also das ist dann hier nicht so, dass ich 30, 40 Kilometer zu einem Kunden fahre, um dem da zu erklären, wie ein Steckersolarkraftwerk funktioniert, sondern dass man das in den Online-Kursen schon mal machen kann. Und wenn tatsächlich danach noch Informationsbedarf besteht, dass man sagt, ja, aber wo kann ich denn das hier anbringen? Jetzt habe ich einen Nordbalkon und gar keine Möglichkeiten. Oder wie ist denn das mit der Heizung? Ist mein Haus denn wirklich für eine Wärmepumpe geeignet? Das kann man zugegebenermaßen in den Vorträgen mit 300, 400 Leuten natürlich nicht klären, weil da so spezielle Fragen nicht gestellt und auch nicht beantwortet werden können. Dann kann ich ja immer noch mal gucken, wie es dort aussieht. Aber die ganz, ganz viele Menschen sind da schon sehr, sehr gut mit zufrieden, weil die Grundinformation erstmal rübergekommen ist und dass die erstmal wissen, was los ist. Und wenn da konkreter Bedarf besteht, kann man sich hier immer noch beraten lassen.
Der Radio WMW Director's Cut. Das ungefilterte Interview. Immer online auf radiowmw.de.